Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der Go Security.
Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma Go Security sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute haben wir ein ganz wichtiges Thema, Business Continuity Management. Ich mache das heute nicht allein, sondern ich habe als Gast Bernhard Birchler, der auch bei der Go Security arbeitet. Bernhard, kannst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist?
Ja, ich arbeite seit gut einem Jahr bei Go Security. Theoretisch bin ich eigentlich pensioniert. Ich habe eine jahrzehntelange Erfahrung im IT-Bereich, auch IT-Management-Bereich von großen multinationalen Firmen. Und ich habe Spaß, hier meine Erfahrungen noch einzubringen und würde gerne noch einige Zeit so weiterarbeiten, solange es mir noch Spaß macht.
Finde ich wunderbar, dass wir dein Wissen nutzen dürfen. Und bei uns, wir waren ja sehr stark immer im ISMS-Teil, ISO 27001, und haben dann gespürt, ja, Business Continuity wird immer wichtiger. Wir wurden regelrecht überrannt mit Anfragen. Ja, um was geht's dann überhaupt beim BCM?
Also beim Business Continuity Management geht's eigentlich um Bereiche, welche über das ISMS hinausgehen. Im ISMS wird eigentlich der Normalbetrieb einer Organisation abgebildet. Also das heißt, ich habe implementierte Vorsorgemaßnahmen, damit der Betrieb gesichert ist. Ich habe auch Prozesse, welche geringfügige Abweichungen davon regeln, also ein Service Desk, der einfachere Probleme löst. Wenn es aber ein größeres Problem gibt, eine größere Abweichung, dann kann diese Normalbetriebsorganisation das üblicherweise nicht mehr bewältigen und dann braucht es eine spezielle Organisation und spezielle Prozesse, welche diese Ausnahmesituation dann behandeln. Und das sind die großen Unterschiede zwischen ISMS und BCMS. Im ISMS wird der Normalbetrieb behandelt und im BCMS wird der Notfall behandelt, und zwar bis er wieder dann in den Normalbetrieb übergegeben werden kann.
Das sieht man ja auch schon sehr schön bei der 27001 im Kapitel A17, steht nur Informationssicherheitsaspekte beim BCM, und in einem Nebensatz steht, wenn kein BCM vorhanden ist, soll man doch schauen, dass Informationssicherheit auch unter widrigen Umständen funktioniert. Und in der Neuausgabe steht ja dann nur noch Readiness for BCM, also die Vorbereitung, streift das Thema nur. Aber da gibt's ja die ISO 22301.
Jawohl, genau, das ist eine Schwesternorm von 27001, ist völlig identisch aufgebaut. Also wir haben genau die gleichen Managementprozesse, die gleichen Reportingprozesse darin, nur die technischen oder sagen wir mal die spezifischen Prozesse sind unterschiedlich. Also man hat genau die gleichen Richtlinien bezüglich Scope und Anforderungen und so weiter kann man eigentlich bei beiden Normen identisch lassen. Und was sehr wichtig ist, man hat in beiden Normen ein Risikomanagement eigentlich als Basis für die Weiterführung dann nachher in den technischen Bereichen. Also das Risikomanagement ist zentral bei beiden Normen.
Aus Deutschland gibt es ja noch vom Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik den Standard 200/3. Jetzt glaube ich immer noch Commodity Draft, als wir jetzt das aufnehmen. Wie unterscheidet sich dann das zur 22301?
Also man müsste es im Detail noch genauer anschauen, aber ich denke, wenn man den BSI-Standard einführt, dann könnte man sich wahrscheinlich auch nach 22301 zertifizieren lassen. Es gibt vielleicht ein paar spezifische Punkte, welche da noch etwas detailliert werden müssten, aber im Prinzip sind die beiden sehr ähnlich. Bei der BSI-Norm ist man sehr pragmatisch oder vorgegangen, praxisorientiert. Also mit der 22301, wenn man nur das hat, wird man Schwierigkeiten haben, ein praxisorientiertes, lauffähiges BCMS zu implementieren. Da hilft der 200/4 schon sehr viel weiter, wobei auch der ein relativ umfangreiches Dokument ist und recht komplex. Und die Praxis hat gezeigt, dass man auch hier noch, vor allem so im KMU-Bereich, starke Vereinfachung machen sollte. Ja.
Deutsche Gründlichkeit, ja, es ist sehr umfangreich. Es gibt auch Werkzeuge dazu, aber da kommen wir später noch drauf. Ich denke, so das wichtigste Element beim Business Continuity Management ist die BI, die Business Impact Analyse. Was versteht man da klassisch darunter?
Buzzwords. Buzzwords.
Ja, das ist das zentrale Element. Also das ist eigentlich die Übersetzung vom Business, von der Geschäftsbetrachtung auf den technischen Bereich. Also wir müssen hier jetzt, wir haben jetzt immer die IT als den technischen Bereich angenommen, aber man kann BCMS natürlich, oder man sollte BCMS natürlich nicht nur auf die IT beschränken, sondern auf alle im Geschäft wichtigen Prozesse. Aber in der Business Impact Analyse geht man davon aus, dass das Business in der ersten Stufe definiert, welches sind meine wichtigsten Prozesse und was passiert, wenn diese ausfallen, und zwar es wird die zeitliche Betrachtung oder der zeitliche Verlauf dieses Ausfall betrachtet, wie kritisch oder lebensbedrohend wird der Ausfall von bestimmten Prozessen. Und da macht man eine Übersicht und man hat am Schluss eine Landkarte, wo klar ersichtlich wird, welche Prozesse dürfen wie lange ausfallen, bis sie eben das Unternehmen dann wirklich lebensbedrohend sich auswirken auf das Unternehmen.
Ja. Man kennt ja hier klassisch die zwei Werte RPO, RTO. Du hast die ja noch aus deiner Erfahrung erweitert mit Worst und Best RTO. Wie unterscheidest du die?
Ja, also da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Also wir haben vorher jetzt, ich habe die erste Stufe erwähnt, wo das Business eigentlich mal seine Prozesse definiert, wie kritisch die sind. In einer zweiten Phase, wenn wir jetzt den Fokus auf die IT legen, wird nachher definiert, welche Prozesse oder welche Anwendungen, IT-Anwendungen benötigt das Business, um diese Prozesse am Laufen zu erhalten. Wie kritisch sind sie? Gibt es Möglichkeiten, gewisse Anwendungen zu ersetzen? Also zum Beispiel, ich kann ein Handy benutzen statt ein Festnetztelefon, aber ich kann SAP nicht einfach ersetzen durch irgendetwas anderes für das Finanzwesen beispielsweise. Also das wird dort festgelegt, und nachher in der dritten Stufe wird nachher die IT geht zurück ins eigene Kämmerlein und definiert nachher, welche Infrastrukturen, also Server, Router, Netzwerke und so weiter, benötige ich, um die Anwendungen laufen zu lassen. Und zwar für jede Anwendung wird das separat betrachtet. Und hier hat sich dann gezeigt, dass gewisse Infrastrukturen, zum Beispiel ein Server, denn da gibt es verschiedene Ausfallmöglichkeiten. Also beispielsweise, wenn ich einen Ransomware-Angriff habe, wo die Software verschlüsselt wird, dann müsste ich eine neue Software auf eine laufende Hardware wieder aufspielen. Das heißt, das wäre jetzt in dem Fall der Best-Case RTO. Und wenn ich aber zum Beispiel durch einen Brand den Server hardwaremäßig verliere, muss ich eventuell einen neuen Server bestellen, und das dauert mehrere Wochen. Also das heißt, wir haben hier grundsätzlich verschiedene Ausfallszenarien zu betrachten, und deshalb haben wir der Einfachheit halber jetzt einfach mal die Worst und Best Case definiert. Das hat sich auch so gezeigt, dass wenn man zum Beispiel ein Data Center nicht redundant hat, dann ist, wenn das Datacenter ausfällt, automatisch überall der Worst-Case, die Worst-Case-Betrachtung notwendig. Hingegen zum Beispiel eben gerade bei einem Ransomware-Angriff wäre es dann der Best-Case. Also das heißt, wir müssen Szenarien dann anschauen und definieren, ob welches dieser beiden Ausfallzeiten dann relevant sind.
Mhm. Ich versuche das noch schnell zusammenzufassen. Du hast das sehr schön gesagt. Eigentlich der Prozess gibt die Kritikalität vor. Prozesse nutzen Anwendungen. Anwendungen laufen auf Systemen und die Systeme, die brauchen Räume, Menschen, Netzwerk und so weiter.
Hacktubo. Hack to go.
Du hast jetzt gerade gesagt, ja, man beginnt mal irgendwo, man setzt so einen Fokus. Wie muss ich das verstehen? Kann ich IT alleine anschauen oder brauche ich immer zwingend das Management mit dabei?
Hat sich sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also ich habe Kunden gehabt, die wollten das Ganze so implementiert haben nach diesem Drehbuch. Also zuerst das Business allein, dann zusammen mit der IT, dann nur noch die IT, wie du eben gerade geschildert hast. Es gibt aber immer auch Leute oder sagen wir mal Firmen, wo die IT sagt, wenn ich das Business dazu nehme, dann dauert das Wochen, und weil die sind immer ausgelastet, haben keine Zeit und so weiter. Wir haben genügend Erfahrung, um zu wissen, welche Anwendungen wie wichtig sind, oder? Also es ist klar, wenn irgendwie das ERP-System ausfällt, dann steht der CEO eine halbe Stunde später auf der Matte bei der IT, und wenn das HR-System ausfällt, dann kommt er spätestens bei der Lohnzahlung, aber ist viel weniger kritisch. Also die IT hat dann entwickelt mit den Jahren ein sehr gutes Gefühl, wie kritisch sind diese Anwendungen. Und dann kann man auch dort einhaken und auf dieser Ebene der Anwendungen beginnen. Und man macht dann einfach mal Annahmen bezüglich Ausfallzeiten. Und am Schluss, wenn man die ganze Analyse gemacht hat, kann man diese dann dem Business präsentieren, und das Business kann dann noch allenfalls noch Korrekturen anbringen. Das ist dann eher ein iterativer Prozess, aber der kann sehr zeitsparend sein. Oder es gibt dann auch den Kompromissfall, wo zwei Mitglieder der Geschäftsleitung, zum Beispiel der CEO und der COO, sagen, okay, wir können die Beurteilung selbst machen, und dann sitzt man zusammen und in zwei Stunden hat man für eine kleinere Firma das eigentlich dann beisammen. Also es gibt da die unterschiedlichsten Ansätze.
Ich denke, das ist auch ein wichtiger Ansatz, weil jeder sieht seinen Prozess als den kritischsten, und da müsste man auch irgendwo mal einen Konsens finden.
Ja, das war auch meine Befürchtung so zu Beginn, dass jeder dann möglichst sich als wichtigster Prozess darstellen möchte. Aber wenn man das dann in der Übersicht sauber darstellt, und wir haben das in Form von Excel-Tabellen gemacht, dann sieht man sofort, wie haben die anderen Abteilungen sich beurteilt, und man stuft sich dann gegenseitig so ein. Und die Erfahrung zeigt, dass das eigentlich völlig unkritisch ist. Also das Bild hat sich eigentlich immer sehr konsistent und vernünftig ergeben, und zwar ohne große Diskussionen. Das geht eigentlich recht gut. Ja.
Finde ich einen sehr guten Hinweis. Ein wichtiger Punkt ist auch die Organisation. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Was muss ich dann beim BCM-Fall besonders berücksichtigen?
Also BCM, sagen wir mal, wir haben die konzeptionelle Phase, wo wir diese Business Impact Analyse machen, wo wir die Strategien definieren, wo wir allenfalls dann Ersatzgeräte beschaffen, um Vorsorge zu treffen und so weiter. Aber wenn es dann trotzdem passiert, dann kommt eigentlich der ganze Notfallablauf. Das ist ein separater Teil im BCM, den man betrachten muss, zum Tragen. Und da ist es vor allem wichtig, dass man keine Zeit verliert, dass man alle Unterlagen sofort zur Verfügung hat und dass die Unterlagen aktuell sind. Also beispielsweise, dass ich nicht dann noch im Telefonbuch irgendwelche Leute suchen muss und mir überlegen muss, ja, wen muss ich jetzt anrufen und so weiter, sondern das muss auf 2, 3, 4 Seiten muss da ein Vorgehen definiert sein, das überall vorhanden ist und klar ist, wie ich jetzt vorgehe. Und die Organisation oder der Prozess läuft dann eigentlich so, dass man ist ja im Normalbetrieb und etwas passiert. Also das heißt, die ersten Anfragen für der User oder der Systeme, welche Alarmschlagen fallen, kommen dann zum Normalbetriebs-Supportdesk, und der muss schon irgendwelche Checklisten haben, um beurteilen zu können, ja, das könnte ein Notfall sein. Und wenn ja, dann alarmiert der Notfallstab, und zwar Da ist schon die erste Hürde. Dieser Notfallstab, der sollte auch am Sonntagmorgen um 3 Uhr dann erreichbar sein, oder? Und während Ferienzeiten und so weiter mit Stellvertretung und alles ist für die meisten Unternehmen ein Riesenthema, wie man das organisiert. Aber das ist mal der erste Punkt. Das heißt, wir würden, das würde eskaliert werden zu einem Second Level Person, welche kompetent beurteilen kann, ist das ein Notfall, ja oder nein? Wenn ja, dann muss eine Notfallorganisation einberufen werden. Das heißt, einerseits brauchen wir ein technisches Kernteam von Leuten, welche den Notfall dann beheben können. Also das sind dann die Spezialisten für die ausgefallenen Systeme. Und andererseits braucht es einen Stab. Das tönt jetzt vielleicht sehr umfangreich und militärisch, aber das können ein oder zwei Leute sein. Die sind dann verantwortlich, um das Projekt zu koordinieren, der Wiederherstellung zu koordinieren, die Kommunikation zu organisieren, also sowohl von den internen betroffenen Personen als auch mit der Unternehmenskommunikation selbst dann eben gegen außen. Das ist ein Thema, das immer wieder auch in der Öffentlichkeit kommt. Also wenn ich aus dem Radio oder aus dem Fernsehen am Schluss hören muss, dass unklar kommuniziert wurde und dass Konfusion entstanden ist und so weiter, dann ist das sehr unschön. Also das heißt, hier ist es sehr wichtig, dass das Unternehmen proaktiv, sehr schnell und gut kommuniziert. Also das ist dann gerade auch in der Norm ein ganz großes Kapitel. Und weiterer Punkt, für den dieser Stab dann zuständig wäre die Beschaffung zum Beispiel von Ersatzteilen, Ersatzgeräten. Dazu brauchen sie Kompetenzen, Einkaufskompetenzen und so weiter, Entscheidungskompetenzen. Also das muss man hier regeln. Das ist nicht ein riesen Dokument, sondern das sind ganz einfache Punkte, welche einfach irgendwo festgelegt werden müssen. Und dann kann der Notfall bewältigt werden. Ja.
Ja, und weiter unten auf jeder Stufe hat es dann auch wieder Notfallpläne, wie man ein System wiederherstellt oder ein Netzwerk wieder zum Laufen bringt, dass das ganze Bild eigentlich komplettiert.
Ja, das ist dann eigentlich, sage ich mal, das, was man vom Eisberg nicht sieht, oder? Also das ist eigentlich, sage ich mal, dokumentarisch die Hauptarbeit, oder? Man braucht diese Wiederherstellungspläne für jedes System. Also normalerweise müsste man annehmen, dass das sowieso vorhanden ist, weil man jedes System, jeden Server hat man irgendwann mal eingerichtet und dokumentiert. Also genau diese Dokumentationen brauche ich dann, um eben dann schnell wieder das System wiederherstellen zu können. Also wenn nicht vorhanden, dann braucht das dann sehr viel Aufwand. Das ist so. Aber das ist dann wirklich eigentlich, sage ich mal, Hausaufgaben des Unternehmens,
ja. Ja, unsere Erfahrung zeigt, dass da wirklich noch viele Hausaufgaben rumliegen, dass man da zwar schon Systeme aufsetzt, aber wenig dokumentiert.
Ja.
Ja, es kann ja immer mal was passieren. Ich denke auch, der Abschluss ist wichtig, so die Lessons learned.
Also, ich habe, wie gesagt, Jahrzehnte Erfahrung in IT-Betrieb und IT-Management und ich kann sagen, dass jeder Notfall ist anders als geplant und die beste Planung nützt nichts, wenn man das nicht übt. Also erstens mal muss man Szenarien üben. Also man hat verschiedene Szenarien, welche man üben muss. Also in welcher Reihenfolge muss ich die Systeme wiederherstellen? Wie kann ich das Backup von Daten restoren und so weiter? Also das ist sehr wichtig. Und dann nach jedem Notfall, der ja eine Praxisübung per se schon mal ist, muss man eine Lessons-Learn-Session organisieren, wo man sich unterhält, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, wo kann man sich verbessern, wo könnte man allenfalls noch technische Maßnahmen treffen, damit das gar nicht mehr passiert oder die Wahrscheinlichkeit zu einem solchen Ausfall massiv reduziert wird und so weiter. Also das sind sehr wichtige Punkte, welche man hier auch erwähnen sollte.
Ja. Ja. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil der Mensch reagiert unter Stress anders. Und wenn er es schon mal gemacht hat, ist auch eine gewisse Sicherheit da. Beispiel aus dem Militär. An jedem Standort wird eine Notfallübung mitten in der Nacht gemacht und da kommen die Leute ohne Schuhe, nicht angezogen, im Winter ohne Jacke. Die Waffe liegt auch noch vor dem Zimmer. Und wenn man das dann zwei, dreimal gemacht hat, plötzlich klappt es dann. Und darum, wie du sagst, sind so Übungen extrem wichtig.
Ja, ja, das ist so, ja. Also man vergisst immer irgendwas und das, das wird, das merkt man dann, wenn man das wirklich mal durchzieht, ja.
Ja, auch so die Abhängigkeiten. Wir haben ja diese Vererbung gesehen. Wenn man da nicht in der richtigen Reihenfolge vorgeht, dann klappt das einfach nicht.
Absolut, ja. Ja.
Gibt es noch was Wichtiges zum BCM, was wir jetzt nicht erwähnt haben? Du sagst, das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Schreib dir das auf die Festplatte.
Ja, also was eigentlich so in keiner dieser Normen so richtig definiert ist, haben wir auch in der Praxis jetzt bei verschiedenen Kunden gelernt. Wenn wir eine Business Impact Analyse machen, dann machen wir eine Einzelsystembetrachtung. Also das heißt, wir schauen, wenn Server A ausfällt, wie lange brauche ich den wieder, bis der wieder läuft und die Anwendung wieder da ist. Aber wenn ich einen praktischen Ausfall betrachte, wo mehrere Systeme ausfallen, dann kumulieren sich unter Umständen diese Wiederherstellungszeiten, weil unter Umständen eben die gleichen Personen mehrere Server wieder aufbauen müssen. Also wir haben nicht für jeden Server eine Person, welche parallel arbeiten muss. Also so wird man zu einer Szenarienanalyse gezwungen. Das heißt, also wir nach einer BIA kann man aus der Risikoanalyse die Hauptrisiken nehmen. Also heute ist es praktisch immer Ransomware-Attacken kommen hier zum Vorschein. Das heißt, ich möchte wissen, was passiert, gehe ich vor nach einer Ransomware-Attacke oder wenn ich einen Serverraum verliere, ein Brand in einem Serverraum und der ist nicht redundant, wie lange dauert das, bis ich wieder da bin? Also solche Szenarien dann durchzudenken, das kann man auch mit den Daten der Business Impact Analyse machen, das kann man im gleichen Excel-Datenblatt darstellen. Sehr einfach und logisch kann man das visualisieren, sodass es relativ einfach ist, dann zu schauen für gewisse Szenarien, wie lange es dauert. Also hier werden wir ganz sicher zum Teil die Schmerzgrenze von Business-Prozessen überschreiten. Also Ransomware wird meistens eine Woche oder länger dauern und das ist für viele Prozesse, ist das die Schmerzdauer überschritten. Noch schlimmer bei einem nicht redundanten Serverraum, wenn wir den verlieren, dann dauert es Wochen, Monate. Das ist dann wahrscheinlich eine rote Lampe oder eine rote Linie, die man überschritten hat, wo man eben über Vorsorgemaßnahmen dann diskutieren muss, damit das gar nicht passieren kann. Also das ist noch eine Erkenntnis, welche außer oder über diese Normen hinausgeht. Ja.
Bernhard, danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und dein umfassendes Wissen mit uns geteilt hast.
Gerne. Ja.
Und das war's bereits wieder mit Angriffslustig. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns über viele Likes mit Daumen hoch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt die uns. Wir gehen gerne darauf ein. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.